Das andere große Kriegsverbrechen ist das auf der Insel Alderney. Die steht unter Verwaltung der SS und dort gibt es Konzentrationslager, also Arbeitslager. Das sind Nebenlager des Lagers Neuengamme bei Hamburg. Und die Nazis kommen auf die zynische Idee, diese Lager Sylt oder auch Norderney zu benennen, also nach deutschen Urlaubsinseln, die übrigens, by the way, die ersten judenfreien Orte schon kurz nach 33 waren. Dort arbeiten Zwangsarbeiter in diesen Lagern, und zwar vor allen Dingen sowjetische Kriegsgefangene, aber auch jüdische Bevölkerung, aber auch aus Frankreich herbeigebrachte gefangene Partisanen. Und die haben da, machen da Zwangsarbeit auf dieser Insel Alderney, und zwar vor allen Dingen, als die Deutschen beginnen, die französische Küste zum Atlantikwall umzubauen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich wieder mal mit Professor Dr. Tobias Arendt. Dieses Mal geht es aber nicht, wie bisher, in die deutschen Einigungskriege, sondern wir springen etwa 70 Jahre weiter und besprechen die deutsche Besetzung der britischen Kanalinseln im Zweiten Weltkrieg. Dabei geht es insbesondere um den Mythos der relativ ereignislosen, fast unproblematischen deutschen Besetzung einerseits, andererseits auch um die neuen Erkenntnisse zu Kollaboration, Denunziation sowie zu den Konzentrationslagern und Zwangsarbeitern auf Alderney. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Die erwähnten Lager auf den Kanalinseln waren Außenlager des KZ Neuengamme bei Hamburg, zu dem ich bereits eine eigene Folge produziert habe. Im Juni wird eine neue Folge zum D-Day erscheinen. Und diese wird dann auch in der Liste der verknüpften Folgen erscheinen, da die Invasion der Normandie große Auswirkungen auf die deutsche Besatzung auf den Kanalinseln hatte. In den Shownotes findet ihr Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Ich freue mich über Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen, sowie besonders über eure Unterstützung auf Steady mit einem monatlichen Beitrag oder einer einmaligen Spende auf PayPal. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks Historytelling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle die Nutzung einer Podcatcher-App, um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Empfehlungsalgorithmus zu erhalten. Meine erste Frage an Professor Arendt war gewesen, wie er neben der Beschäftigung mit den Einigungskriegen des 19. Jahrhunderts nun zum Zweiten Weltkrieg und zu den britischen Kanalinseln kam. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir im Dezember 2023 aufgenommen haben.
Ja, die Weltkriege sind mir aus der Forschung nicht ganz unbekannt. Ich habe ja, bevor ich mit den Einigungskriegen angefangen habe, mich zu beschäftigen, ja auch über den Ersten Weltkrieg schon gearbeitet. Aber die Kanalinseln, auf die Idee wäre ich nicht von selber gekommen, muss ich gestehen. Das war eine Idee meines Verlegers vom Osburg Verlag, also Herr Osburg, der ja mein erstes großes Buch zum Deutsch-Französischen Krieg verlegt hat, der kam eines Tages auf mich zu und sagte, er hätte da einen Wunsch, eine Idee. Und zwar hatte er bereits ein Buch ins Deutsche übersetzen lassen, das John Nettles geschrieben hat. Das ist ein relativ bekannter Schauspieler, den man so als Inspektor Barnaby kennt. Dieser John Nettles hatte schon ein Buch geschrieben über die deutsche Besatzungszeit auf den Kanalinseln und durch seine, ja auch in Deutschland, durchs Fernsehen große Popularität hat sich dieses Buch dann auch ein paar Mal verkauft. Das Buch hieß Hitlers Inselwahn, ein bisschen plakativ. Und dieser John Nettles hatte dann meinen Verleger auf die Idee gebracht, man könnte doch das Tagebuch von Hans Max Freier von Aufseß veröffentlichen. Dieses Tagebuch gab es bereits in einer englischen Version, aber in einer, ja, stark verfremdeten. Und dieser Freier von Aufseß war ein deutscher Wehrmachtsoffizier in leitender Funktion, in der Tagebuch geschrieben hat über die Okkupationszeit der britischen Kanalinsel 1943 bis 45. Und dieses Tagebuch sollte ich dann als edierte und kommentierte Version rausgeben. Ich habe das dann erstmal mit wenig Begeisterung begonnen, fühlte mich dem Verleger aber natürlich verpflichtet Und dann habe ich mich in die ganze Sache schon ziemlich reingearbeitet. Und das ist dann auch ein relativ umfangreiches Buch geworden mit Hunderten von Fußnoten, also fast 600 Fußnoten, in denen ich dieses Tagebuch kommentiere und einleite. Und dass man übrigens auch einen gut sortierten Buchhandel gerne kaufen kann. Und dafür musste ich mich natürlich dann doch schon sehr einarbeiten in die Okkupationszeit der britischen Kanalinseln. Das ist ja eine Geschichte, die sowohl mir als auch wahrscheinlich 99,9% aller Deutschen mehr oder weniger unbekannt war, beziehungsweise vergessen war, weil es ja wirklich nur ein Nebenstrang des großen Dramas Zweiter Weltkrieg ist. Aber auch wenn es ein Nebenkriegsschauplatz war, kann man daran schon, so wie unter einem Brennglas, ein paar Dinge auch aufzeigen.
Und bevor wir uns diesen historischen Strang anschauen, erstmal den geografischen und die politischen. Wo sind die Kanalinseln überhaupt und zu wem gehören sie?
Die Kanalinseln liegen westlich der Halbinsel Cotentin, also der Normandie, also sehr viel näher an Frankreich als an Großbritannien. Sie gehören der Krone. Ich habe das in meinem Buch aber nicht so deutlich unterschieden, sondern habe das immer als Teil von UK bezeichnet. Völkerrechtlich sind sie als Teil der Krone, also des Königshauses, aber die Bevölkerung ist englischsprachig, die Verwaltungsstrukturen sind britisch, man fährt auch auf der falschen Seite Auto. Insofern war das für mich immer klar, das ist halt ein kleiner Teil von Großbritannien.
Wie fallen die Kanalinseln unter deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg?
Ja, nach dem Überfall auf Polen, als man sich 1939 Polen mit der Sowjetunion geteilt hatte, fängt dann ja im Frühjahr 1940 die nächste Kriegsphase an mit den Überfällen auf die Niederlande, Belgien und Frankreich. Und Frankreich wird ja nach wenigen Wochen schon zur Überraschung auch der Franzosen besiegt. Und dann nimmt man dann sozusagen nebenbei auch noch diese wirklich kleinen, auch auf der Landkarte kaum zu findenden Inseln westlich der Normandie mit ein, wenn man schon mal dabei ist. Und hat damit dann natürlich auch propagandistisch einen Coup gelandet, wenn man sagen kann, wir haben einen kleinen Teil Großbritanniens erobert. Das geschieht im Sommer 1940. Und auch das geht nicht ganz ohne Verluste ab.
Meinen Sie damit Verluste auf der deutschen Seite? Also gab es heftige Gegenwehr oder mehr Verluste auf der britischen Seite?
Also wir haben da die Katastrophe von Dünkirchen. Das heißt, das britische Expeditionsheer, das in Frankreich sich aufhielt, um den Franzosen zu helfen bei der Abwehr der Angriffe der Wehrmacht, das wird ja eingekesselt, flieht in die Küstenstadt Dünkirchen und wird dann in einer sehr abenteuerlichen Aktion, ja, werden die Soldaten gerettet und nach Großbritannien verschifft. Das passiert ja mit Privatinitiativen, also Schiffe, Segelboote. Frachter, die holen die Soldaten da in Dünkirchen ab. Bis heute rätselt die militärhistorische Forschung, warum die Wehrmacht die britischen Soldaten, die am Strand von Dünkirchen warteten, nicht bombardiert haben, aber sie hat es halt nicht getan. Und dann konnten die gerettet werden. Wenn man im Kino war, hat man ja vielleicht den Film Dünkirk gesehen, der das ja sehr dramatisch alles schildert. Und nach dieser Katastrophe des Rückzugs, also der Einkesselung und dann der Rettungsaktion, hält ja Winston Churchill also mehrere berühmte Reden, unter anderem halt diese berühmte Rede, in der er sagt, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing points, we'll fight with growing confidence in the air and we shall not surrender. Jedenfalls sagt Churchill ja nun, man wolle jetzt kämpfen, solange es geht und man werde niemals untergehen und niemals aufgeben. Und das gilt eigentlich nicht für die Kanalinseln. Die Kanalinseln sind nämlich evakuiert worden von militärischem Personal. Die sind nach Großbritannien abgezogen worden. Und auch Zehntausende von Menschen verlassen die Kanalinseln, bevor die Deutschen da sind. Das sind vor allen Dingen ist es die männliche Bevölkerung, die wehrfähig ist. Also zum Beispiel von Jersey fliehen 17.000 der 42.000 Einwohner und von Jersey fliehen 6.600 Einwohner. Und das sind vor allen Dingen junge Männer, die nach Großbritannien gehen, um sich in die Armee einzugliedern. Die Inseln sind damit letztlich von jungen Männern entvölkert. Das Militär ist abgezogen. Die sind nicht in der Lage, sich irgendwie zu wehren. Das Problem ist nur, die britischen Behörden teilen das der Wehrmacht nicht mit. Die Wehrmacht geht davon aus, dass die Inseln verteidigt werden können oder verteidigt werden. Und darum gibt es am 28. Juni 1940 auch einen Bombenangriff. auf die Kanalinseln, bei denen auch tatsächlich Inselbewohner sterben, Zivilisten. Und danach folgt dann auch die Besetzung der Inseln.
Sind denn noch andere Teile der Zivilbevölkerung geflohen oder ging das so schnell, dass da die Regierung nicht reagieren konnte?
Naja, also 17.000 Einwohner von 42.000, das ist ja schon gewaltig. Und das sind natürlich nicht nur wehrfähige junge Männer, aber halt auch wehrfähige junge Männer. Also das machen die aber auf eigene Verantwortung. Die werden nicht von der britischen Regierung evakuiert, sondern die beschließen, wir verlassen die Inseln. Das machen die auf eigene Verantwortung. Die britischen Behörden evakuieren das Militär. Aber auch das Militär dürfen wir uns vorher nicht als übermäßig präsent da auf den Kanalinseln vorstellen. Denn diese Kanalinseln haben militärisch überhaupt keine Bedeutung für irgendwen. Die liegen da so vor Frankreich rum und interessieren eigentlich nicht wirklich. Also eine Verteidigung hätte eher so eine symbolhafte Funktion gehabt. Militärisch sind diese Inseln völlig überflüssig.
Das gilt also auch für die dann anschließende Phase, in der Deutschland versucht, England aus der Luft zu besiegen und auch eine Invasion vorzubereiten. Also auch die Deutschen machen militärisch erstmal nicht viel auf dieser Insel.
Also die Inseln sind ja auch zu weit weg von Großbritannien, um von dort aus eine Eroberung planen zu können. Das ist ja nun von der Spitze von Cotentin oder bei Dünkirchen, das liegt ja viel näher an Großbritannien. Die Inseln sind zu weit weg, sie sind auch zu klein, um da irgendwas vorzubereiten. Also die sind ja nochmal deutlich näher an Frankreich als an Großbritannien.
Das heißt, wir sind in einer Situation, in der militärisch besetzt wird, und zwar ein hauptsächlich ziviles Gebiet. Wie läuft diese deutsche Besetzung an?
Also vor Ort werden erstmal militärische Strukturen aufgebaut. Das ist im Juli 1940, also Anfang Juli 1940 besetzen die Deutschen die Inseln dann auch tatsächlich mit Soldaten. Und dann wird eine Feldkommandantur eingerichtet. Das ist die Feldkommandantur 515 und sie untersteht dem Militärbefehlshaber in Frankreich. Das ist ein General von Stülpnagel. Und das ist sozusagen eine, ja, der Besatzung Frankreichs untergeordnete militärische Stelle. Feldkommandantur 515. Der ganzen Sache wird aber von niemandem große Bedeutung zugemessen. Aber immerhin, es wird dann durch alles eingerichtet. Man macht dann so das Übliche, was die Deutschen machen, wenn sie irgendwas besetzen. Also sie kümmert sich um die militärische Verwaltung und gleichzeitig aber auch noch eine Zivilverwaltung. Ebenfalls deutsche Zivilverwaltung wird auch noch eingerichtet. Und dann kommt es halt zu den Dingen wie Einrichtung einer Feldpolizei, Kontrolle der Zeitung, Kontrolle des Radios. Man kümmert sich aber auch um so praktische Dinge wie Versorgung mit Lebensmitteln, Strom- und Treibstoffversorgung, Viehzucht, Landwirtschaft. Das wird alles dann von den deutschen Verwaltungsbehörden kontrolliert. Und je nachdem, in wessen Zuständigkeit das fällt, ist das halt die Feldkommandantur oder auch die Zivilverwaltung, die deutsche. Also da kommen dann deutsche Verwaltungsexperten, wie halt dieser von Aufsess zum Beispiel, und sind dann da in der Verwaltung tätig. Die kooperieren natürlich dabei mit den bestehenden britischen Institutionen. Jede Insel hat so eine Art Häuptling, Bailiff heißt das, und die britische Zivilverwaltung kooperiert dann mit der deutschen, aber die deutsche Zivilverwaltung kontrolliert das. Also die hat dann das letzte Sagen. Na, und dann kommt nach und nach auch Militär. Am Ende haben wir auf jeden Inselbewohner, also auf zwei Inselbewohner fällt am Ende ein deutscher Wehrmachtssoldat. 42 sind es schon 35.000 Deutsche auf noch 70.000 Einwohner auf den Inseln.
Und diese Inseln sind ja jetzt wirklich nicht sonderlich groß. Das muss ja dann auch ein ziemliches Gedränge gewesen sein, eine ziemliche Last für die Infrastruktur und die Nahrungsversorgung.
Auf jeden Fall ist das eine Last. Die Nahrungsversorgung ist aber erst einmal die ersten Jahre gar kein großes Problem. Und naja, die Inseln sind nicht groß, aber es sind ja auch nicht so wahnsinnig viele Einwohner da. Also dann sind am Ende ungefähr 100.000 Menschen auf den Inseln. Das geht schon. Es muss aber vor allen Dingen wahnsinnig langweilig gewesen sein, weil da passiert ja nichts. Also militärisch zum Beispiel. Für viele Soldaten wird das so eine Art Urlaubsreise gewesen sein. Weit entfernt von den Fronten des Weltkriegs. Weswegen man da unter anderem halt auch Leute hingeschickt hat, von denen man glaubte, dass man sie nicht so dringend dort braucht, wo es wirklich brennt. Die Nahrungsversorgung, die wird erst dann ein Problem, als 1944 zum D-Day kommt, also bei der alliierten Invasion in der Normandie, und also am Omaha Beach und wie die Strände alle heißen. Da wird die Nahrungsversorgung für die Insel in der Tat ein Problem, denn die Invasionstruppen, Die interessieren sich für die Kanalinseln auch überhaupt nicht und versuchen auch gar nicht, die zu befreien, sondern die lassen die einfach links liegen, schneiden aber die Versorgungswege ab. Das heißt, ab 1944 nach der Landung der Alliierten in Frankreich beginnt auf den Inseln die Zeit der Knappheit.
Wir kennen aus anderen deutsch besetzten Gebieten Partisanenkämpfe, in Frankreich ganz berühmt La Résistance. Gibt es auf den Kanalinseln auch zivilen Widerstand gegen die deutsche Besetzung?
Also Resistance, da wird in Frankreich auch ein ganz schöner Mythos drum gesponnen. In allen besetzten Ländern ist der Widerstandskämpfer, also wenn Sie so wollen, der Held, den man nach dem Krieg so verklärt hat, eine absolute Ausnahme. Auch die Franzosen waren nicht alles Resistanzkämpfer, sondern in der großen Mehrheit Kollaborateure. Und so ist es auch auf den Kanalinseln. Die Schicht von Menschen, die sozusagen Partisanentätigkeiten ausüben könnten, also junge Männer, die sind ja gar nicht da. Die kämpfen an den Fronten. Auf den Inseln sind Frauen, Kinder, ältere Männer und alle versuchen sich irgendwie mit den Nationalsozialisten zu arrangieren. Ist immer so eine Frage, ob man das harte Wort der Kollaboration da wirklich benutzen darf. Ich meine, die haben sich das ja nicht ausgesucht, besetzt zu werden von der Wehrmacht. Und erstmal muss man ja schauen, dass man irgendwie sein Leben trotzdem weiterleben kann. Kollaboration beginnt da, wo man sozusagen freiwillig und ohne Not den Nazis zuarbeitet. Und das passiert auf den Kanalinseln schon. Also Form des Widerstandes sind, wenn überhaupt, wenn man das als Widerstand bezeichnen wollen, ist das Hören von Feindsendern, wie das im NS-Sprech hieß, also von BBC vor allen Dingen, weswegen die Deutschen die ganzen Jahre hinweg ständig damit beschäftigt sind, Radios zu konfiszieren. Ab und zu gibt es mal irgendwo ein Graffito mit Widerstandsparolen. Also zum Beispiel wird ein großes V mal an eine Wand geschmiert. V wie Victory, also Churchills berühmtes Victory-Zeichen. Und dann lobt aber auch der Bailiff der Insel sofort eine Belohnung aus, wenn man verrät, wer es gewesen ist. Also der Inselverwaltung kommt es darauf an, dass das alles irgendwie so ruhig bleibt, so ein bisschen unter dem Radar der Deutschen in Berlin fliegt und man nicht groß auffällt und nicht groß provoziert. Das ist also sehr, sehr pragmatisch. Wird in dem Augenblick aber problematisch, wo die britischen Behörden zum Beispiel jüdische Bewohner nicht nur nicht schützen, sondern proaktiv der Wehrmacht melden.
In den Ostkriegsplätzen haben wir ja die volle Auswirkung der nationalsozialistischen Ideologie, die Idee des Untermenschentums. Das ist ja in den westlichen Besatzungsorten nicht so gewesen. Kam es hier trotzdem zu etwas, was wir als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen?
Also die Briten sind ja in der kruden NS-Ideologie rassisch keineswegs minderwertig, sondern in gewisser Weise ein Brudervolk. Das sind keine in Anführungszeichen slawischen Untermenschen, weswegen man schon versucht, sich den Briten gegenüber, also irgendwie relativ fair zu verhalten. Vielleicht auch ein bisschen da so eine Art Vorzeigebesatzungsregime zu etablieren, weil in den NS-Plänen war ja durchaus nach dem Endsieg angedacht, dass man so eine Art unter deutscher Führung vereintes Europa hat, wo alle mitmachen durften, die man rassisch für akzeptabel hielt, als zum Beispiel die Skandinavier oder eben halt auch die Briten. Davon ausgenommen war natürlich die jüdische Bevölkerung. Wir haben auf den Kanalinseln nicht viele jüdische Mitbürger gehabt, aber es gab welche und die werden aufgestöbert und deportiert und sterben dann auch in Auschwitz. Also diese Kanalinselgeschichte ist keine Petitesse, das ist auch keine skurrile Anekdote der Weltgeschichte, sondern dort passieren halt auch Kriegsverbrechen. Das andere große Kriegsverbrechen ist das auf der Insel Alderney. Die steht unter Verwaltung der SS und dort gibt es Konzentrationslager, also Arbeitslager. Das sind Nebenlager des Lagers Neuengamme bei Hamburg. Und die Nazis kommen auf die zynische Idee, diese Lager Sylt oder auch Norderney zu benennen, also nach deutschen Urlaubsinseln, die übrigens, by the way, die ersten judenfreien Orte schon kurz nach 33 waren. Dort arbeiten Zwangsarbeiter in diesen Lagern, und zwar vor allen Dingen sowjetische Kriegsgefangene, aber auch jüdische Bevölkerung, aber auch aus Frankreich herbeigebrachte gefangene Partisanen. Und die machen da Zwangsarbeit auf dieser Insel Alderney, und zwar vor allen Dingen, als die Deutschen beginnen, die französische Küste zum Atlantikwall umzubauen. Also die ganze Küste zuzupflastern mit Bunkeranlagen und Flakstellungen. Und das müssen die auf den Kanalinseln auch machen, und dafür werden diese Zwangsarbeiter da auf der Insel Alderney rekrutiert. Und da passiert das was die Nazis halt so machen. Ja, die Leute werden erschossen, sie müssen sich zu Tode arbeiten, sie sterben an Krankheiten. Nicht vergleichbar, nicht ansatzweise vergleichbar in den Zahlen mit den Vernichtungslagern im Osten, also Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor. Aber trotzdem, es sind Zwangsarbeitslager, in denen Menschen zu Tode sich arbeiten oder auch erschossen werden und auch der Willkür ausgesetzt sind, weil man diese Menschen, vor allen Dingen die sowjetischen Kriegsgefangene, halt in der NS-Ideologie als slawische Untermenschen bezeichnen möchte.
Sie haben eben die Versorgungslage nach dem D-Day, nach der alliierten Invasion beschrieben. Hat sich das auch auf den Umgang auf der Insel mit der Zivilbevölkerung und auf die Zustände in diesen Kriegsgefangenen und Konzentrationslagern ausgeübt?
Ja, natürlich. Also in dem Augenblick, wo so kleine Inselchen von der Versorgung abgeschnitten sind mit Brennstoff, mit Treibstoff, mit Lebensmitteln, müssen die sich ja sozusagen autark ernähren. Und da kommt so eine Insel natürlich sehr schnell an ihre Grenzen. Und wenn dann da 100.000 Menschen leben, dann sind die Nahrungsmittel irgendwann weg. Deswegen die Deutschen in dem Augenblick, wo das losgeht, nur noch an ihre eigenen Soldaten denken und der Zivilbevölkerung das wegnehmen, was die zum Leben bräuchte, um die eigenen Soldaten noch ernähren zu können. Im Laufe der Besatzungszeit bekommen die Soldaten sogar Bewegungsverbote, um Kalorien zu sparen. Aber es hungern dann schließlich doch alle. Die deutschen Behörden informieren das Rote Kreuz in der Schweiz über die Bedingungen, dass es da also nun langsam etwas eng wird mit den Nahrungsmitteln. Das passiert im September 1944. Und die Deutschen bieten an, die Zivilbevölkerung zu evakuieren. Und die Deutschen sind aber auch einverstanden mit Hilfslieferungen durch das Rote Kreuz. Das wird aber beides von Winston Churchill abgelehnt, also sowohl die Hilfe durch das Rote Kreuz als auch die Evakuierung. Er sagt, damit sei er erst einverstanden, wenn die deutsche Inselbesatzung kapituliert. Churchill weiß natürlich, dass die deutsche Inselbesatzung das nicht tun wird. Und so wird dann im November 44 die Chance verpasst, den Leuten zu helfen. Es kommt dann 45 noch tatsächlich zu Hilfslieferungen. Also Dezember 44 kommt dann das erste Rotkreuzschiff Vega. Und im Februar und März 45 kommt dieses Schiff Vega noch einmal und bringt dringend benötigte Lebensmittel. Das Schiff Vega ist unterwegs im Auftrag des Roten Kreuzes.
Wann und wie endet denn dann die Besatzung der britischen Kanalinseln?
Ja, also was so ein echter Nazi ist, der hätte natürlich gern so einen richtig schönen, dramatischen Götterdämmerungsendkampf, aber zu dem kommt es nicht, sondern am 9. Mai kapituliert die deutsche Besatzung einfach auf einem britischen Kriegsschiff. Es hat niemand mehr die Kraft und den Willen, die Inseln zu verteidigen, zumal ja auch Berlin schon am 8. Mai kapituliert hat und da selbst der fanatische Obernazi, der zu dem Zeitpunkt eingesetzt ist, ein gewisser Hüffmeier, Admiral Hüffmeier, selbst der sieht keine Veranlassung mehr, da noch einen dramatischen Endkampf zu bereiten. Also die Besatzungszeit endet einfach mit einem ja relativ unspektakulären Zusammentreffen und einer Unterschrift und einer Kapitulationsurkunde.
Das heißt aber, die Kanalinseln sind ja wirklich dann bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa besetzt. Wie kommt jetzt die Wehrmacht von der Insel runter? Wie kommt die Bevölkerung wieder zurück? Und was macht man mit den noch internierten Gefangenen?
Also die Deutschen verlassen die Inseln. Die werden einfach repatriiert, was man so mit, also natürlich werden die erstmal Kriegsgefangenen und dann werden die aber irgendwann in die Heimat zurückgeschickt. Amtsträger, also wie der Hans-Max Freier von Aufsäß, die kommen in britische Lager. Also Aussess kommt in das berühmte Lager Camp 18 Featherstone, das ist am Hadrianswall, also dazwischen an der schottischen Grenze. Und der bleibt da auch 2 Jahre und wird da umerzogen, also demokratisiert. Übrigens, wie man im Fall von Aussess sagen muss, auch mehr oder weniger mit Erfolg. Während der normale Lanzer, der wird einfach heimgeschickt. Also die müssten ja auch versorgt werden, wenn man die alle internieren würde. Und die Zivilbevölkerung kommt nach und nach zurück.
Kommt es dann vor Ort auf den Kanalinseln bzw. im Vereinigten Königreich? Sie haben eben die Kollaboration, auch wenn sie im großen Stil stattgefunden hat, erwähnt. Kommt es da nachträglich zu Prozessen, wo dann Kollaborateure auf den Inseln angeklagt werden?
Also die britische Zivilverwaltung, denen man am ehesten, finde ich, was vorwerfen könnte, die bleiben völlig unbelangt. Wer es ausbaden muss, sind wie immer die Frauen, die sich mit Wehrmachtssoldaten eingelassen haben. Das ist in Frankreich ja der Fall. Sie haben vielleicht die Bilder vor Augen von den gedemütigten Frauen, denen man die Haare abgeschnitten hat, weil sie sich mit Wehrmachtssoldaten eingelassen haben. Das passiert so ähnlich auch auf den Kanalinseln. Die jungen Frauen haben 5 Jahre lang keine Männer. Also die britischen Männer sind ja alle im Krieg. Und natürlich lassen sie sich mit deutschen Soldaten ein. Die haben auch ihre Bedürfnisse und daraus entstehen auch 470 Kinder. Und wie überall in der Besatzungszeit hat die Mehrheit der Bevölkerung für diese Frauen kein Verständnis und auch Spottworte. Das sind die Jerrybags. Das heißt so viel wie deutschen Schlampen. Solche Begriffe haben wir auch in den anderen Besatzungsländern. Tisketös in Norwegen zum Beispiel. Dahinter verbirgt sich aber immer im Grunde eine Art von Scham über das eigene Kollaborationsverhalten. Die Frauen waren mit Männern im Bett, das machen junge Leute so. Und dann können auch schon mal Kinder entstehen, die nun mal ganz gar nichts dafür können. Aber diejenigen, die ja ebenfalls keinen Widerstand geleistet hat, sind dann die Ersten, die auf diese Frauen zeigen. Und das empört mich immer wieder aufs Neue, wenn ich das lesen muss. Das heißt, die werden stellvertretend für das eigene Versagen bestraft. Mit Missachtung, mit sozialer Ächtung. Und die Kinder, in Norwegen zum Beispiel, wurden die Besatzungskinder teilweise in psychiatrische Kliniken gesteckt, mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Kinder wurden nach Schweden zur Adoption freigegeben. Eine der beiden Sängerinnen von ABBA zum Beispiel, der berühmten schwedischen Musikband, ist so ein Fall. Und so ähnlich ergeht es auch den Kindern auf den Kanalinseln. Also die haben es dann schon sehr schwer. Aber es wird niemand ernsthaft belangt oder vor Gericht gestellt. Man scheint das Denunzieren der jüdischen Bevölkerung nicht wirklich für ein Verbrechen gehalten zu haben. So will es mir jedenfalls vorkommen, wenn ich das so im Nachhinein mir angucke.
Auf der anderen Seite, die deutsche gerichtliche Aufarbeitung von NS-Verbrechen war gerade ja in den 50er, 60ern noch sehr lückenhaft. Gab es gesteigerte Konsequenzen, zum Beispiel für das Fachpersonal oder die Kommandanten der Lager auf den Kanalinseln?
Nein, nein. Selbst der Lagerleiter da auf Alderney, ein gewisser List, der konnte bis in die 80er Jahre in Hamburg völlig unbeschadet leben. Und ich meine, im Verhältnis zu den wirklichen Verbrechern, die man ja ebenfalls erst nur sehr mühsam irgendwie in den Auschwitz-Prozessen anfangen konnte, mal zu belangen, war das ja auch immer noch relativ harmlos, relativ harmlos. Ich will das nicht schönreden, relativ harmlos. Wenn man aber selbst verantwortliches Personal aus Auschwitz nicht wirklich belangt, dann passiert das natürlich mit den Leuten von den Kanalinseln gar nicht. Also vor allen Dingen um diese Kanalinselgeschichte entspinnt sich dann relativ schnell auf beiden Seiten, auf der deutschen wie auf der englischen Seite, so eine Art Mythos von der skurrilen Anekdote, etwas abseitig und einem edlen deutschen Besatzungsregiment. Ein Mitarbeiter der Zivilverwaltung, also der deutschen Zivilverwaltung, ein gewisser Kasper, der schreibt relativ früh nach dem Krieg ein Buch, indem er so den Ton vorgibt, mit dem man sich da in Deutschland dran erinnern will. Also, dass das so eine Art edles Besatzungsregime gewesen wäre von deutschen Wehrmachtsoffizieren mit Manieren und Hintergrund. Also dieser Hans Max Freier von Aufseß, das ist alter fränkischer Adel. Dann wird also so getan, als wäre das sozusagen ein gutes deutsches Besatzungsregime gewesen. Und die englische Seite, die spielt das mit. Die sagen auch, ja, das war alles gar nicht so schlimm und die Deutschen haben sich da so halbwegs gescheit verhalten. Und das hat vor allem die Funktion, davon abzulenken, dass halt dort britische Bewohner kollaboriert haben oder zumindest in der Grauzone zur Kollaboration gestanden haben. Also weder die Deutschen noch die Engländer haben großes Interesse daran, die Sache tatsächlich so zu erinnern, wie sie gewesen ist. Also die 50er, 60er Jahre sind da relativ schweigsam. Es gibt Literatur, britische Literatur auch, aber das ist alles eher anekdotenhaft. Und dann kommt Mitte der 80er Jahre, das Aufseß Diary in Britannien auf den Markt. Das sind diese Tagebücher, allerdings in einer stark geschönten und vom Freiherr bei der englischen Übersetzung auch manipulierten Version. Und diese Tagebücher entwickeln dann insofern einen gewissen Impact, als sie dann schon gelesen werden. Also die Briten interessieren sich für diese Kanalinselgeschichte schon mehr als wir Deutschen. Dann kommt es auch zu einer TV-Serie, The Island, die in Britannien relativ bekannt war. Und da spielt halt auch dieser Freiherr von Aufsätzen mit. Der hat da zwar einen anderen Namen, aber es ist relativ klar, dass er da sein soll. Also das Ganze wird nicht so richtig ernsthaft erinnert, ein ganzes Weilchen. Das ist natürlich mittlerweile anders. Unter anderem auch durch John Nettles, der mit seiner weltweiten Bekanntheit natürlich die Geschichte schon so ein bisschen, ja, populärer gemacht hat, auch global oder zumindest in Europa. Mittlerweile gibt es also auch Erinnerungstafeln auf Alderney, die ja an dieses KZ erinnern, ans Arbeitslager. Genau, aber es ist alles schon, ja, Aber das ist ja nicht untypisch. Wenn wir uns angucken, was nach 45 passiert ist, ist ja ein großes Schweigen und ein Schönreden. Und ich war nicht dabei und ich habe doch nur helfen wollen. Und da machen die Kanalinseln halt einfach keine Ausnahme.
Sie hatten ja gesagt, Sie haben gerade ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, Sie müssen sich auch mit der wirklich aktuell laufenden Forschung beschäftigt haben. Was wird denn da gerade noch erforscht? Was sind denn offene Fragen, an denen gerade gearbeitet wird oder Konzepte, Ideen, die da verfolgt werden?
Also mein Buch ist 2020 erschienen, das ist jetzt ja auch schon wieder 3 Jahre her. Also das Buch von John Nettles, Hitlers Inselwahn, ist eher populärwissenschaftlich und lebt vor allen Dingen halt natürlich von der Bekanntheit seines Autors. Es sind schon aber ein paar seriösere Bücher erschienen, wobei ich jetzt das Buch von Nettles nicht schlecht machen möchte. Zum Beispiel, natürlich also mein Buch, ja klar, aber es gibt ein Buch von Paul Sanders, der auch über Protest, Defiance and Resistance in the Channel Islands geforscht hat. Und es gibt 2015 ein Band mit Zeitzeugenberichten von Seaman Hammond. Und es gibt ein Buch von Michael Ginn, Jersey Occupied. Aber vor allem das Werk von Paul Sanders möchte ich da empfehlen. Das ist The British Channel Islands Under German Occupation. Gegenwärtig, oder ist zumindest vor ein, zwei Jahren, arbeitete ein Lord Pickles, ein britischer Politiker, mit einer Expertenkommission daran zu gucken, was ist da jetzt eigentlich genau auf Alderney passiert, weil das bis jetzt weitgehend unerforscht ist, wenngleich die Quellenlage vermutlich gar nicht mal so schlecht sein dürfte. Da ist mir aber nicht bekannt, dass dieses Expertenteam schon irgendwas Neues publiziert hätte, wobei ich mich, ehrlich gesagt, die letzten 2 Jahre damit auch nicht mehr so wirklich beschäftigt habe.
Thank you.